Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Auf die Twitter-Sperre für den US-Präsidenten Donald Trump am Freitag folgte heute die Sperrung von weiteren 70.000 Konten von vermutlichen Anhängern der QAnon-Bewegung, einem Netzwerk von Verschwörungstheoretikern. Die Diskussion um die Verantwortung von Online-Netzwerken ist längst im vollen Gange. EU-Kommissar Thierry Breton sieht sogar einen Wendepunkt für die Regulierung sozialer Medien gekommen. Aber wie verträgt sich das Grundrecht auf Meinungsfreiheit mit einer Regulierung von Online-Netzwerken? Darüber habe ich vor der Sendung mit Jeanette Hofmann gesprochen. Sie ist Digitalisierungsforscherin am Wissenschaftszentrum Berlin und berät die Bundesregierung. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Frau Hofmann, EU-Kommissar Thierry Breton sagt, wir erleben nach dem Sturm auf das Kapitol einen Wendepunkt für die Regulierung sozialer Medien. Er vergleicht das mit dem 11. September, dem Anschlag auf das World Trade Center und einem daraus resultierenden Paradigmenwechsel bei der weltweiten Sicherheitspolitik. Also ähnlich wie dort gäbe es jetzt auch ein Vorher-Nachher bei der Rolle digitaler Plattformen. Hat er recht oder übertreibt er?
Ich finde, er übertreibt, weil doch die Frage der Regulierung von Content oder Inhalten, die die Nutzerinnen und Nutzer herstellen, schon seit vielen Jahren läuft und sich die Konflikte in den letzten Jahren häufen. Dies jetzt ist ein besonderer Konflikt, weil es den amerikanischen Präsidenten trifft, aber auch das läuft ja schon seit einer ganzen Weile. Wie Sie vielleicht wissen, haben sowohl Twitter als auch Facebook vor der Wahl in den USA begonnen, die einzelnen Tweets des Präsidenten mit Bemerkungen zu versehen, wenn sie offenkundig unwahr waren oder gegen die Regeln der beiden Plattformen verstoßen haben. Also auch hier gibt es schon eine Vorgeschichte.
Gelöscht wurden 70.000 Konten von QAnon-Anhängern, die glauben an eine Verschwörung gegen den abgewählten US-Präsidenten. Viele sind rechtsradikal oder antisemitisch geprägt. Da wurden ja im Juli bereits schon mal 150.000 Konten gesperrt. Aber wenn wir uns auf Twitter umschauen, da finden wir zum Beispiel den Account des iranischen Präsidenten Khamenei. Der hat zwar nur 900.000 Follower, aber ich fand da heute einen seiner Tweets, in dem er sagt, Israel sei ein bösartiges Krebsgeschwür, das ausradiert werden muss. Das kann man da heute noch lesen. Er ist nicht gesperrt. Zeigt sich an diesem Beispiel schon das Problem, das entsteht, wenn man die Entscheidung einzig den Konzern überlässt?
Das glaube ich nicht, dass sich das daran zeigt, weil selbst wenn Regierungen und in Europa tun sie das ja, striktere Regeln für die Plattformen in Kraft setzen, dann ist immer noch das Problem, diese Inhalte zu finden und sie rechtzeitig vom Netz zu nehmen. Wir wissen, am Tag werden so viele Inhalte im Internet gepostet, dass man das nicht von Hand tun kann, sondern man braucht dazu Maschinen, man braucht dazu Filter, die diese Inhalte finden müssen. Und gelegentlich reicht schon ein Rechtschreibfehler, der gezielt gesetzt ist, um zu verhindern, dass der Inhalt gefunden wird, der vielleicht strafbar ist und damit durchs Gitter rutscht. Wir haben es hier einfach mit einem großen Dilemma zu tun. Und das Dilemma hängt unmittelbar zusammen mit nutzergenerierten Inhalten, die ja jetzt historisch gesehen noch ein ganz neues Phänomen sind. Und da sind wir erst auf der Suche nach guten regulatorischen Vorgehensweisen, um sicherzustellen, dass einerseits strafbare Inhalte tatsächlich aus dem Internet verschwinden, aber andererseits wir das nicht so tun, dass damit auch Inhalte, die durch die Bürgerrechte gedeckt sind, mit verschwinden.
Jetzt hat Bundeskanzlerin Angela Merkel die Sperrung des Accounts von Donald Trump kritisch bewertet. Sie lasse sich nicht mit dem Grundrecht auf Meinungsfreiheit vereinbaren. Gehen Sie mit ihr da mit?
Ich glaube, das, was den Twitter-Account von Donald Trump am Tag des Sturms auf das Kapitol anbelangt, da gehe ich auf keinen Fall mit, weil da hat Donald Trump mehrfach zur Gewalt aufgerufen. Zumindest indirekt muss man das so interpretieren, was er da gesagt hat. Und ich finde, Da hatten Twitter und Facebook guten Grund, seinen Account zumindest temporär zu sperren. Worüber man sich unterhalten muss, ob das ausreicht, daraus eine dauerhafte Sperrung zu machen.
Jetzt könnte man aber sagen, wenn Trump eben nicht mehr auf Twitter unterwegs sein darf, dann könnte er sich ja andere Kanäle suchen. Und dann gibt es wieder Stimmen, die sagen, damit würde sich jetzt eine Fragmentierung der Social-Media-Öffentlichkeit fortsetzen. Man wandert dann eben ab auf andere Kanäle wie Telegram oder sowas. Sehen Sie das auch, dass der gesellschaftliche Diskurs letztlich fragmentiert wird?
Ich glaube, wir gehen da immer davon aus, von einer Zeit, die eigentlich historisch gar nicht lange angehalten hat, nämlich der Massenmedien nach dem Zweiten Weltkrieg, wo, sagen wir, alle Menschen in Deutschland 2 oder 3 Fernsehprogramme zur Auswahl hatten und alle am Abend im Grunde das Gleiche gesehen haben und sich am nächsten Tag darüber unterhalten konnten. Diese Art von homogener Öffentlichkeit, hergestellt durch wenige Massenmedien, die ist unwiderruflich vorbei. Und deren Abschied begann eigentlich schon mit der Teilprivatisierung des Fernsehens und dem Entstehen privater Kanäle. Jetzt haben wir eine Situation, wo sich die Öffentlichkeit so ausdifferenziert hat, dass man tatsächlich befürchten muss, dass wir nicht mehr alle über das Gleiche sprechen. Schon wenn man sieht, dass jeder auf sein Handy guckt, kann man wissen, dass jeder was anderes sieht und damit auch vollkommen unterschiedlichen Informationsstand zu Themen haben, die aber vielleicht alle Menschen bewegen sollten. Das ist auf Dauer tatsächlich ein Problem, aber ich wüsste nicht, wie man das mit demokratiekonformen Mitteln bekämpfen soll, weil es kann ja niemand daran gehindert werden, sich zurückzuziehen aus der öffentlichen Sphäre und sich in einen privaten Chatraum zurückzuziehen. Und das ist ja das, was wir im Moment beobachten. Es entstehen immer mehr private Chatdienste, die wiederum geschlossene Gruppen aufsetzen, in denen Menschen miteinander sprechen können, ohne dass der Rest der Menschheit dazu Zugang hat. Das heißt auch, da wird nicht widersprochen, selbst wenn offenkundig falsche Nachrichten verbreitet werden.
Der Blogger und Journalist Sascha Lobo hat hier im Programm das Fehlen von klaren demokratischen Regeln für die Sperrung beklagt und an einem Beispiel verdeutlicht. Wir können das mal vielleicht gemeinsam kurz hören.
Es ist nicht richtig demokratisch geregelt, also nach demokratischen Prinzipien, ab wann gesperrt wird und ab wann nicht. Und da müssen wir ansetzen. Denn dass es so sein muss, das haben wir schon 2018 geliefert bekommen in einem Bericht der UNO. Die hat da nämlich festgestellt, dass in Myanmar die Militärregierung Fake News auf Facebook veröffentlicht hat, die nachgewiesenermaßen zum Völkermord beigetragen haben. Und spätestens dann muss eigentlich jeder merken, es muss eine Möglichkeit geben, staatliche und politische Stellen auch zu sperren.
Ja, Frau Hofmann, welche Möglichkeit könnte das denn sein und wie könnte denn eine Lösung aussehen?
Na, zum einen haben wir das Strafrecht. Das wird ja auch hier jetzt mit mehr Werf durchgesetzt im Internet. Wir haben zum Beispiel das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das dafür sorgt, dass Plattformen strafbare Inhalte vom Netz nehmen müssen, sobald sie davon Kenntnis erhalten. Und der Zeitrahmen dafür ist recht eng. Und wenn sie das nicht tun, dann müssen sie mit saftigen Strafen rechnen. Also man kann sagen, dass zumindest die Bundesregierung etwas unternimmt, um der Durchsetzung des Strafrechts mehr Nachschub zu verleihen. Wir sehen ähnliche Tendenzen auch auf der Ebene der Europäischen Union, die ebenfalls dafür sorgen will, dass strafrechtlich relevante Inhalte schneller und konsequenter aus dem Internet verschwinden. Aber jenseits der Durchsetzung des Strafrechts sind uns in vieler Hinsicht die Hände gebunden, weil häufig solche Inhalte tatsächlich von der Meinungsfreiheit gedeckt sind. Und das Problem besteht nun darin, solche Inhalte, die tatsächlich strafbar sind, zu eliminieren, ohne damit gleichzeitig die Meinungsfreiheit zu schwächen. Und was noch dazu kommt, wir wollen auch nicht einen Staat, der sozusagen unsere Kommunikation in der öffentlichen Sphäre überwacht. Und wir wollen keinen Staat schaffen, der, wenn man so will, kontrolliert, was wir tun und allein die Instanz wird, die beurteilt, was politisch genehm ist und was nicht. Das heißt, wir müssen aufpassen, dass wir am Prinzip der staatsfernen Medienregulierung festhalten.
Das sagt die Digitalisierungsforscherin Jeanette Hofmann zur Frage der Regulierung von sozialen Medien nach der Sperrung von 70.000 Twitter-Konten. Frau Hofmann, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich danke Ihnen auch.